Willkommen bei Travel Talk at FVW, die Audiothek von FVW Travel Talk. Hier sprechen Touristiker zu wichtigen News, relevanten Trends und strategischen Fragen im Streamingstudio und moderiert von renommierten Fachredakteuren der FVW Travel Talk. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke und Analysen mit freundlicher Unterstützung von AIDA Cruises und Reiseland. Es geht los! Reinhören und dranbleiben!
Urlaubsguru schon länger. Vor gut einem Jahr wurde sie dann Realität. Die Online-Plattform ist ins Veranstaltergeschäft eingestiegen. Und jetzt ist der Veranstalter Urlaubsguru Touristik, also seit gut einem Jahr auf dem Markt. Und da gibt es mit dem Iran-Krieg jetzt schon direkt die nächste Krise in der Branche. Wir wollen heute unter anderem in unserem Live-Talk darüber sprechen, was das für den jungen Veranstalter bedeutet. Außerdem gibt es aber auch große Neuigkeiten aus dem Hause Urlaubsguru zu verkünden. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich hier zwei Gäste an meiner Seite habe heute. Einmal Daniel Marx, CEO von Urlaubsguru, aus Holzwickede angereist heute.
Danke für die Einladung.
Und Daniel Frick, CEO des neuen Veranstalters Urlaubsguru Touristik. Du bist aus Wien eingeflogen heute Morgen.
Genau.
Schön, dass ihr es beide hierher geschafft habt und herzlich willkommen.
Hi, freut uns.
Bevor wir richtig starten, noch einmal kurz den Hinweis an die Zuschauer vor dem Bildschirm. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, die ihr gerne loswerden möchtet, dann schreibt sie gerne in den Chat hier im Stream, sodass ich die Fragen dann während des Talks an die beiden Gesprächspartner weiterleiten kann. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt in den Talk. Ihr habt ja schon angekündigt, dass ihr Neuigkeiten habt, die ihr gerne präsentieren möchtet. Dann würde ich sagen, können wir damit direkt anfangen.
Genau, also mit Urlaubsguru Touristik haben wir 2024 entschieden zu starten und sind seit 2025 im Verkauf über unsere eigenen Portale Urlaubsguru, Fünferflug und Holidayguru. Und seit 20. April sind wir jetzt auch in einem Fremdvertrieb gestartet und sind jetzt bei Check24 auch buchbar.
Okay, alles klar. Das ist jetzt auch, die Info wurde jetzt hier zum ersten Mal richtig kommuniziert, wenn ich richtig informiert bin. Also schön, dass wir das jetzt hier einmal so sagen konnten. Wie kam es denn dazu? Also warum habt ihr euch für Check24 entschieden? Ihr habt ja wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten verglichen und dann gesagt, okay, am Ende Check24 ist irgendwie das Beste für uns. Wie kam es dazu?
Genau, wir haben einen längeren Prozess hinter uns. Wir sind gestartet eben auf den eigenen Portalen, haben dann aber mit vielen möglichen Vertriebspartnern auch gesprochen und Check24 hat einfach das beste Gesamtpaket für uns gehabt. Sind in einem ähnlichen Segment wie wir als OTA und war für uns jetzt der richtige Next Step. Mhm. Und deshalb haben wir Check24 ausgewählt als ersten Vertriebspartner im Fremdvertrieb.
Mhm. Also im ähnlichen Segment unterwegs wie ihr, aber mit ein bisschen mehr Abdeckung, sage ich mal wahrscheinlich. Ne? Also so, dass ihr dann ganz gut davon profitieren könnt, um mehr sichtbar zu sein.
Genau, also Check24 ist größer als Urlaubsguru, das kann man glaube ich hier sagen.
Das kann man so
sagen, deshalb haben wir einen größeren Markt immer bearbeiten können und mehr Kunden. Und das nutzen wir jetzt gemeinsam und sind froh, dass wir diesen Schritt setzen können.
Und an welchem Tag seid ihr genau gestartet? Oder wie lange ist es jetzt schon?
Seit 20. April sind wir live.
Okay, also quasi jetzt genau einen Monat.
Genau, einen Monat.
Habt ihr schon so eine mini kleine Bilanz, die ihr vielleicht ziehen könnt, wie der erste Monat so gelaufen ist?
Ja, also wir haben natürlich, uns war es ganz wichtig, auch im Gespräch mit Check24, dass wir sagen, hey, wir müssen unsere Prozesse auch richtig drauf einstellen, wir wollen eine gewisse Qualität auch durchgehend behalten und wir haben jetzt gleich gesehen zum Start, dass wir schon auch einen gewissen Umsatzanteil jetzt schon gleich durch Check machen, der ist jetzt im zweistelligen Bereich, Prozentbereich, also wir haben einen guten Start, versuchen aber auch wirklich mit Qualität zu skalieren und stärker zu verkaufen und bisher ist auch die Zusammenarbeit mit Check24 wirklich super verlaufen. Wir haben gute Gespräche jede Woche, tauschen uns aus und ich denke, beide Partner sind zufrieden mit dem Start.
Mhm, okay. Mit welchen Reisen seid ihr da genau gestartet? Habt ihr direkt das ganze Portfolio quasi reingegeben oder erstmal eine Auswahl?
Wir haben alle Destinationen im Moment bei Check24 buchbar.
Welche sind das nochmal ganz kurz?
Das sind in Spanien die Kanaren und Balearen, Albanien, Ägypten, Türkei, USA, Malediven und Vereinigte Arabische Emirate. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Mein Team wird sonst gleich in den Chat schreiben. aber das sind alle Destinationen, die wir haben und die verkaufen wir auch mit unseren zwei Marken bei Check24.
Mhm. Okay, und habt ihr schon einen Plan, welche vielleicht noch dazukommen sollen?
Ja, also wir arbeiten daran, dass wir im Fernreisebereich noch Mauritius und Dominikanische Republik dazu nehmen und im klassischen Sun-and-Beach-Bereich Bulgarien, Zypern, eventuell noch Tunesien. Und im Eigenanreisebereich wollen wir auch die Dachregion öffnen und verkaufbar machen.
Okay. Gibt es da einen Zeithorizont? Oder ist das jetzt einfach erstmal so, das würdet ihr gerne machen und dann...
Wir gehen davon aus, dass die Destination, die ich jetzt genannt habe, schon noch dieses Jahr in den Verkauf gehen.
Okay, also generell sowohl auf euren eigenen Vertriebskanälen als auch bei Check24.
Genau.
Okay, wir haben hier schon eine erste Frage reinbekommen, die lautet, ob man auch als normales, in Anführungsstrichen, Reisebüro eine Agentur bei Urlaubsguru bekommen kann.
Noch nicht. Also Urlaubsguru-Touristik ist für die Reisebüros leider noch nicht verkaufbar. Wir hatten auch gute Gespräche schon mit Reisebüroketten. Mhm. Uns war wichtig, dass wir nur in den Reisebürovertrieb gehen, wenn wir die Rahmenbedingungen erfüllen können, wenn wir die Qualität erfüllen können, auch die technische Möglichkeit, die ein Reisebürovertrieb auch braucht. Da arbeiten wir weiterhin dran. Nur jetzt konzentrieren wir uns mal auf den Vertrieb über den größten OTA in Deutschland und die nächsten Steps sind noch offen. Mhm. Aber wir sind auf jeden Fall sehr offen, auch in Zukunft mit Reisebüros zu arbeiten. Derzeit ist es aber noch nicht möglich.
Okay, alles klar. Dankeschön. Jetzt muss man natürlich auch, wenn man über Check24 redet, über das Thema Cashback sprechen. Auch vielleicht gerade nochmal angesichts des neuen AIDA-Urteils, was ja sehr aktuell gerade ist und wodurch das Thema auf jeden Fall auch nochmal wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt. Vielleicht könnt ihr einmal was dazu sagen, wie ihr den Ausgang dieses AIDA-Rechtsstreits beurteilt.
Also allgemein haben wir festgestellt, dass das Thema des Cashbacks ja allgegenwärtig ist. Also in Corona begonnen, kann man sagen, es vergeht kein Monat, in der das nicht auf der FVW und auch in gewissen Podiumsdiskussionen immer wieder Thema ist. Wir für uns haben das als Marketinginstrument mittlerweile fest etabliert. Wir sind da also klar positioniert.
Also ihr bietet auch Cashback an?
Also wir als OTA-Urlaubsguru bieten Cashback an.
Mhm. In welcher Form?
Wir geben 7% über ein Mitarbeiterportal. Damit kann der Kunde, wenn er den Zugriff hat, halt diesen Code einlösen. Das heißt, wir sind auf jeden Fall in einer gewissen befangenen Situation. Das heißt, wir wollen jetzt auch gar keine moralische Position einbeziehen, sondern sagen, okay, wir sehen das Thema. Persönlich sage ich aber auch, das ist an vielen Stellen sehr polarisierend dargestellt. Das heißt, da gibt es Leute, die sich sehr stark auf die eine oder auf die andere Seite schlagen. Mhm. Und ich für meinen Teil glaube, man muss da versuchen, ein bisschen abzuwägen. Jetzt mit der Diskussion um das Urteil vom Oberlandesgericht in Düsseldorf, wo das Ganze nochmal angeheizt. Und auch da sieht man ja dann auch an vielen Stellen, dass da viel Interpretation stattfindet. Das heißt, auch ich würde sagen, lass uns da als Industrie versuchen, sachlich mit der Situation umzugehen und jetzt nicht alles versuchen, schwarz zu malen, ob es jetzt Themen gibt wie Handelsvertreterstatus, Preisbindung etc. Da finde ich, wird gerade sehr viel Schwarzmalerei betrieben. Und wenn man dann bedenkt, in welcher Situation wir allgemein als Industrie jetzt Mitte Mai stehen, sollten wir eher versuchen, da den Mittelweg zu gehen. Und Cashback kann ich nachvollziehen, dass es für den einen oder anderen ein Dorn im Auge ist. Aber wir müssen, glaube ich, eingestehen, auch die Blickrichtung des Endkunden einzunehmen. Denn gerade durch die Situation, Preissteigerung etc. pp. Einfach in die Situation gekommen ist, dass ich hinterfragen muss, kann ich mir das Reisen noch leisten? Und Cashback kann dort an einigen Stellen natürlich auch die Antwort sein, den Kunden dann schlussendlich davon zu überzeugen, die Reise anzutreten. Das heißt, wir geben da einen signifikanten Anteil unserer Marge an den Endkunden weiter, ganz bewusst, weil wir eingestehen würden, dass wir sonst mit anderen großen OTAs gar nicht mithalten können, wo das Thema Cashback omnipräsent ist.
Es gibt ja viel Kritik, also seid ihr darauf vorbereitet, dass ihr eventuell auch Kritik bekommt? Habt ihr vielleicht schon jetzt angesichts dessen Leute, die vielleicht dann doch gesehen haben, okay, man findet euch bei Check24, habt ihr da schon Kritik bekommen? Wie geht ihr damit um oder wie würdet ihr damit umgehen?
Kritik, weil wir bei Check24 gelistet sind?
Ja, in Verbindung mit Cashback.
Nein, wegen des also da ist jetzt jedenfalls zu meinem Augen keine Kritik bis jetzt bekommen. Also wir haben sicherlich, merken wir die Diskussion zum Thema Cashback, aber jetzt nicht bezogen auf das Veranstaltergeschäft und in Kombination mit Check24.
Seid ihr darauf vorbereitet, dass da was kommen könnte?
Also wir haben nicht diesen Punkt bekommen, dass uns jemals, seitdem wir Cashback geben, negativ damit gegenübergestanden haben. Oder wir beschäftigen uns eher damit, welche Blickrichtung es gibt, bezogen vor allem, sag ich mal, aus dem stationären Reisebüro, wie Cashback dort gesehen wird, um auch die Sichtweise zu verstehen. Mhm. Also uns geht es nicht darum zu sagen, hey, wir als Urlaubsguru positionieren uns jetzt hier und wir haben den Heiligen Gral gefunden, wir wissen alles, was richtig ist, sondern wir versuchen uns da mit der Situation auseinanderzusetzen und gucken nach links und rechts und versuchen da ein gewisses Verständnis aufzubauen. Mhm. Aber haben auch für dieses Jahr die Entscheidung getroffen, dass wir nach wie vor Cashback unseren Endkunden gegenüber geben.
Mhm. Ist es denn so, dass ihr bei Check24 jetzt besonders hohe Provisionen, also an Check24 zahlen müsst? Das ist ja das, was man immer so hört.
Also zu den Provisionen und Vertragsinhalten sprechen wir jetzt nicht öffentlich. Mhm. Also ich finde, wir zahlen eine faire Provision an Check24.
Okay. Habt ihr denn Angst, weil man das ja auch immer hört, nur mit Stichwort Preisbindung und so weiter, dass ihr die Kontrolle über die Preisgestaltung verlieren könntet? Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht oder macht euch das irgendwie Sorgen? Ist das ein Thema?
Es ist kein Thema. Also wir haben ein Produktportfolio, was wir bei Urlaubsguru etabliert haben auf den Portalen, das wir auch eins zu eins dann an Check24 jetzt in diesem Beispiel, aber auch in zukünftige Vertriebskanäle weitergeben. Und wir werden auch in Zukunft jetzt nicht irgendwie eigenes Süppchen nochmal produkttechnisch kochen und dann nur Urlaubsguru gewisse Produkte geben, sondern uns ist schon klar, wenn wir Vertriebspartner auswählen, dass wir denen unser gesamtes Portfolio auch zu den gleichen Preisen geben. Mhm. Darum war das jetzt kein Thema.
Okay, gut. Ich glaube, dann können wir das auch schon abhaken. Wir haben ja noch viele andere Themen auf dem Zettel, die wir besprechen wollen. Ist ja, denn ihr habt da noch Redebedarf und wollt noch irgendwas loswerden. Aber ich glaube nicht. Okay. Genau, dann würde ich nochmal über Urlaubsguru Touristik als neuen Veranstalter generell gerne sprechen. Warum habt ihr euch überhaupt entschieden? Ne? Also die Idee, hat man ja gehört, gab es ja schon länger bei euch, einen eigenen Veranstalter nochmal auch zu gründen, zusätzlich zur Vermittlerrolle. Warum? Also woher kam die Idee und wie kam es dann, dass die dann ja immer mehr Gestalt angenommen hat?
Ja, also es war auf jeden Fall schon länger Thema bei uns, auch in der Geschäftsleitung von Urlaubsguru, dass wir einfach den Kunden von A bis Z quasi an die Hand nehmen wollen, von Anfang der Customer Journey bis zum Schluss an die Hand nehmen wollen und auch bei der Reise begleiten wollen. Und das kann man aus unserer Sicht dann im Endeffekt natürlich auch nur, wenn man auch dann dem Veranstalterschritt geht. Mhm. Wir wissen auch, dass es eine gewisse Verantwortung natürlich und ein gewisses Risiko auch beinhaltet, diesen Schritt zu gehen. Darum haben wir auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Und 2024 war eben dieser richtige Zeitpunkt, diese Entscheidung zu treffen.
Ja, eigentlich wolltet ihr ja ein bisschen warten noch. Dann habt ihr aber irgendwie die Chance ergriffen mit der FTI-Pleite, dass ihr dann gesagt habt, okay, da geht ihr jetzt rein, richtig?
Genau, also
jetzt das ein bisschen sehr grob zusammengefasst. Ja. Ihr könnt es ja nochmal konkretisieren.
Das Veranstalterteam bei Urlaubsguru Touristik besteht auch im Moment ausschließlich aus Ex-FTI-Mitarbeitenden. Mhm. Und da sind wir auch sehr stolz drauf, weil die Qualität meines Teams wirklich extrem hoch ist. Und wir natürlich die Chance genutzt haben, dass diese Leute am Markt sind und dann entschieden haben, okay, das, was wir schon planen, ziehen wir vor und starten den Veranstalter etwas früher.
Aber dann wart ihr ja doch schon so weit in der Planung, dass es dann ging, ne, den früher zu starten. Also ihr wart dann ja doch schon, hattet schon alles so weit irgendwie euch überlegt.
Fairerweise hatten wir nicht viel, sondern man muss ja sagen, wir haben ja zu dem gleichen Zeitpunkt auch aus der Insolvenzthematik 5er Flug gekauft. Mhm. Das heißt, wir waren da in der Zeit sehr, sehr, sehr untriebig. Mhm. Und das gerade vielleicht noch ein bisschen gerade zu rücken, wir haben jetzt aus der Situation, die bei FDI war, jetzt nicht gedacht, okay, der drittgrößte Reiseveranstalter Europas geht leider in Insolvenz, wir nutzen jetzt diese Chance, sondern es ging wirklich darum, wie Daniel gerade sagte, darum, das nötige Personal zu bekommen. Und das haben wir einfach als Chance gesehen, weil das für uns immer eine große Herausforderung gewesen wäre in der Planung, wie kriegen wir geeignetes Personal zur gleichen Zeit zum Start hin. Und das war einfach dieses Momentum, wo wir gesehen haben, okay, es macht jetzt Sinn, dieses Thema vorzuschieben und dann parallel mit der 5-Vor-Flug-Integration im Jahr 2025 zu starten.
Mhm. Genau, auf 5-Vor-Flug würde ich auch nochmal zu sprechen kommen. Also können wir auch jetzt schon mit einstreuen. Wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, das passt zu uns, das übernehmen wir?
Ja, wir haben ja in Corona gesehen, dass das Thema des OTAs uns sehr, sehr liegt. Das heißt, dass der Weg weg vom klassischen Dealverkaufen hin zum klassischen OTA war dann durch Corona sehr positiv bei uns angedacht. Ja, und dann haben wir die Informationen zugespielt bekommen, dass 5-Vor-Flug zum Kauf steht, aufgrund der Thematik, dass FDI in die Insolvenz geht. Mhm. War zu 100% passend zu uns als Marke technologisch eher Nachholbedarf, aber wir haben mit unserer eigenen IT, sahen wir uns diese Herausforderung gewappnet und haben dann aus meiner Sicht, glaube ich, sehr positiv, sehr schnell entschieden und deswegen auch den Zuschlag bekommen. Und man kann jetzt im Mai 2026 sagen, dass das auf jeden Fall eine sehr sinnvolle und kluge Entscheidung war.
Wie läuft die Entwicklung? Also seid ihr jetzt quasi damit auf dem Stand, auf dem ihr jetzt gerne wärt, auf den ihr jetzt aufbauen könnt? Oder seid ihr da immer noch irgendwie da in der Integration
Also wir haben die dabei? Wir haben die Integration gut hinbekommen mit vielen Stunden, die in der IT und im Marketing und im Produkt haben, fällen müssen. Jetzt gerade ist die IT auch noch gerade in der Umsetzung, dass wir den Tech-Stack auf das gleiche System setzen, wie es der Urlaubsguru hat. Also ich hätte jetzt hier leicht reden zu sagen, das ging uns alles super leicht von der Hand, wenn parallel gerade noch Menschen in Holzwickel und Co. sitzen und gerade noch an den Kisten schrauben. Aber man kann auf jeden Fall das Fazit ziehen, dass der Aufwand sich rein wirtschaftlich betrachtet zu 100% gelohnt hat.
Okay, das ist ja schon mal eine gute Bilanz. Genau, also nochmal zurück zu Urlaubsguru Touristik dann erstmal. 5 Uhr Flug kommen wir dann gleich vielleicht auch nochmal zu. jetzt habt ihr natürlich viel Konkurrenz im Markt. Wie behauptet ihr euch da oder wollt ihr euch da behaupten?
Für uns war halt am Anfang gleich wichtig, wir wollen ein bisschen einen anderen Ansatz fahren. Wir wollen vor allem auf Lifestyle setzen, trotzdem diese dynamische Paketierung in den Vordergrund nehmen. Das heißt, wir sind ein dynamisch paketierender Veranstalter, der aber trotzdem nicht einfach alle Hotels, die er verfügbar hat, einfach mappt und ins Portfolio nimmt, sondern wirklich manuell nochmal auswählt.
Was heißt Lifestyle genau?
Lifestyle heißt, wir konzentrieren uns nicht nur, aber schon vorwiegend auf Hotels, die Instagrammable sind, die schöne Boho-Style-Hotels sind, die einfach einen gewissen Lifestyle versprühen. Und das merkt man, glaube ich, auch bei den Portfolio. Natürlich gibt es auch Hotels, die, also Lifestyle ist ein bisschen ein dehnbarer Begriff, je nach Person, aber wenn man unser Portfolio anschaut, dann ist es auf jeden Fall ausgewählt, hat diesen gewissen Touch und Lifestyle. Und das versuchen wir halt auch als einen der USPs für Urlaubsguru Touristik zu etablieren und haben wir aus meiner Sicht auch. Und von Anfang an haben wir auch die Community stark eingebunden bei Urlaubsguru Touristik. Also wir haben wirklich zum Start des Veranstalters gefragt, welche Destination wollt ihr im Portfolio haben, welche Hotels wären euch wichtig, und so quasi den Ansatz gefahren, ihr könnt mitentscheiden, wie der Veranstalter sich etabliert. Und das war sicher auch was andere Veranstalter so nicht gemacht haben. Genau, also das sind unsere Haupt-USPs, Lifestyle und Community.
Okay, jetzt hast du schon gesagt, Hotels sollen irgendwie Instagrammable sein. Social Media ist ja auch ein Riesenthema für euch, ne? Daraus speist sich ja auch irgendwie eure Community, die ja sehr, sehr stark ist. Also da seid ihr ja sehr präsent. Das merkt man ja auch, wenn man irgendwie auf Instagram und sonst irgendwie Social Media unterwegs ist. Wie spielt das jetzt, Urlaubsguru Touristik in die Karten oder wie... wie sieht da die Strategie aus?
Also wie gesagt, wir haben von Anfang an bei Urlaubsguru auf den Kanälen Urlaubsguru Touristik mitgenommen, haben dort die User gefragt und die Community gefragt, wie kann sich der Veranstalter richtig entwickeln. Das heißt, das ist weiterhin natürlich ein großer Teil für Urlaubsguru Touristik, dass wir von Urlaubsguru auch beworben werden, mit in die Social-Media-Kommunikation kommen. Mhm. Aber jetzt durch den Step in den Fremdvertrieb gibt es halt auch nochmal andere Sachen, die wir jetzt beachten müssen. Urlaubsguru, klar, treibt uns voran. Aber wir müssen auch als Veranstalter, der jetzt im Fremdvertrieb ist, auf andere Dinge schauen. Also jetzt bei neuen Vertriebspartnern, okay, gibt es da Zielgruppen, die wir vielleicht nochmal speziell ansprechen wollen. Aber trotzdem ist die Urlaubsguru-Community halt einer der Haupttreiber für Urlaubsguru-Touristik. Und wir haben uns auch bewusst entschieden, dass wir jetzt nicht nochmal einen eigenen Instagram-Account für Urlaubsguru-Touristik machen, sondern das über eine Marke quasi abgeht.
Also da hilft auf jeden Fall das Urlaubsguru an sich dann schon so erfolgreich ist bei Social Media.
Das war ja auch das Ziel, also die Symbiose dort zu schaffen. Das heißt auch, dass der Name genauso gewählt wurde, dass die Verbindung beim Endkunden stattfindet, dass da dieses Portal ist, was man vielleicht schon vielleicht bei Facebook mal kennengelernt hat, mittlerweile aber zu Instagram und TikTok mitgewandert ist. Das heißt, das sind ja die Stränge, die wir versuchen zu vereinen. Das heißt, da gibt es auch bei den Zielgruppen auch nur marginale Differenzierungen zwischen wie wir uns als OTA verstehen und wie wir uns als Reiseveranstalter verstehen. Und wie Diane es gerade treffend gesagt hat, es geht bei uns darum, die Leute anzusprechen, für die Reisen jetzt nicht nur der klassische Erholungsurlaub ist, sondern wirklich Reisen Teil ihres Lebenspunktes ist. Und das sehen wir halt auch in allen Bereichen, was den AOV angeht, was die Hotelauswahl angeht. Das heißt, 4- und 5-Sterne-Häuser sind da generell bei uns gut gefragt. Mhm. Wir sehen das aber auch in den Preisen, dass die Kunden, die jetzt dann über OGT auch bei Urlaubsguru buchen, dass die dann auch noch bereit sind, nochmal 5-10% mehr zu zahlen, mhm. weil sie sagen, okay, Urlaub ist für mich dann jetzt wirklich entscheidender Faktor und mhm. ich bin dann auch bereit für das besondere Zimmer oder dann vielleicht doch nochmal ein besseres Restaurant im, im Hotel zu haben, dafür nochmal extra zu zahlen.
Also die Kunden sind schon zahlungswillig, kann man das so sagen?
Ich glaube, mit der Begrifflichkeit muss man aktuell sehr, sehr, sehr sensibel umgehen. Ja. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass unsere Kunden bewusst reisen, natürlich in ihren Möglichkeiten. Also mhm. keiner möchte zu viel ausgeben. Das wäre so ein bisschen analog zu dieser Cashback-Thematik oder widersprüchlich mhm. dazu. Aber wir sehen, dass unser Kunde, und das geben auch die Daten her, wenn wir uns teilweise mit anderen OTAs dann vergleichen dürfen, dass unser durchschnittlicher Warenkorb da immer im oberen Drittel ist.
Mhm. Wie hat sich das so in letzter Zeit, also kannst du jetzt für Urlaubsguru selbst natürlich besser drüber sprechen, weil der Veranstalter noch zu jung vielleicht dann für den Vergleich ist, aber wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt, Stichwort Preissteigerungen, merkt man das dann auch bei den Kunden, dass sie sensibler geworden sind?
Also ich finde, man merkt es einfach, und da muss man, glaube ich, gar nicht Teil der Touristik sein, sondern einfach, wenn man mal mit seinen Freunden und Kollegen in das Tischgespräch geht, mhm. dass einfach dieser Preisdruck, unabhängig der Reiseindustrie, allgegenwärtig ist. Ich würde sagen, jetzt haben wir seit dem 1. März nochmal einen hohen Antrieb gesehen, was das Reindrehen der Schraube angeht, was diese Preissensibilität angeht. Mhm. Und das ist eine allgegenwärtige Diskussion. Jetzt gerade vermerken wir beim Kunden, dass sie die Reisepreise zwar buchen, aber wir sehen gerade, dass viele Menschen noch sehr viele Touchpoint auf der Webseite haben. Das heißt, sie gucken sehr oft, die gucken regelmäßig, sie checken die Preise nochmal. Okay. Also bis sie die wirkliche Kaufentscheidung treffen, dauert im Vergleich zu 2025 nochmal deutlich länger.
Okay, und das ist ja nur ein Jahr her. Also dann wird wahrscheinlich dann das auch im Vergleich zu den Jahren davor auch wiederum signifikant sein, schätze ich mal.
Aber man muss es festhalten, der Kunde muss gerade die Bereitschaft tragen, einerseits ein erhöhtes Risiko zu tragen. Also eine gewisse Unsicherheit ist ja einfach, okay, was passiert mit meinem Urlaub etc.? Was passiert, wenn gewisse Flughäfen vielleicht doch nicht angeflogen werden können? Und gleichwohl muss er trotzdem noch eine höhere Preissteigerung in Kauf nehmen. Und das ist natürlich ein Gefüge, was für den Endkunden schwierig ist zu tragen. Und deswegen sagen wir, und das sehen wir auch in den Zahlen, dass da einfach noch eine abwartende Position gerade eingenommen wird.
Also man merkt, dass die Leute weniger buchen als letztes Jahr zum Beispiel. Willst du das?
Also wir sehen gerade, dass die Ratio zwischen Anfragen und Buchen gerade noch nicht auf dem Niveau ist wie letztes Jahr um diese Zeit. Also wir sehen, dass ähnlich viele Menschen sich auf unserer Webseite und auf unserer App herumtummeln und sich mit dem Thema Reisen intensiv beschäftigen. Mhm. Aber um die wirkliche Kaufentscheidung zu treffen, da noch eine gewisse Wartezeit oder Warteposition angenommen wird und die Vorbuchungszeit wird auch gerade noch mal geringer.
Also die Leute wollen auf jeden Fall reisen, aber sind trotzdem ein bisschen
zurückhaltend. Jeden, den man fragt, ob er Lust auf Sommerurlaub hat, die Antwort ist sehr einfach zu geben. Aber ich glaube, wir müssen eingestehen, dass es preislich abbildbar sein muss. Ich würde behaupten, wir kommen mittlerweile wirklich an Schmerzpunkte, wo es darum geht, dass der Kunde das gar nicht mehr kann. Das gar nicht mehr abbildbar ist, wenn man sich mal ein bisschen mit Studien beschäftigt, wofür Leute mittlerweile Kredite in Europa aufnehmen. Da sieht man schon, dass das Thema Reisen da allgegenwärtiger wird. Und ich finde, wir sehen jetzt in den letzten 3 Monaten da auch ein Bild, dass dieses Preisgefüge an seine absoluten Grenzen kommt.
Mhm. Und was bedeutet diese Entwicklung für Urlaubsguru Touristik? Weil ich meine, so als junger Veranstalter braucht man ja auch erstmal ein bisschen, um überhaupt dann anzukommen, sich einen Namen zu machen, profitabel zu sein. Und wenn dann nach einem Jahr schon so eine, ist ja schon eine einschneidende Krise, muss man ja leider sagen. Wie macht sich das bemerkbar?
Ja, wir haben natürlich passend, unter Anführungszeichen passend, dann kurz vor der Krise noch die Malediven und Vereinigte Arabische Emirate ins Portfolio aufgenommen.
Ja, war das gut oder war das?
Das war im Nachhinein natürlich Herausforderung. Wir hatten aber trotzdem, da wir noch recht klein waren in diesen Destinationen, jetzt Gott sei Dank während der akuten Rückholaktion relativ wenige Kunden vor Ort. Die Kunden, die vor Ort waren, sind jetzt meine persönlichen WhatsApp-Freunde. Also ich war mit denen wirklich persönlich in Kontakt und wir haben dafür gesorgt, dass die schnell wieder zurückkommen. Aber natürlich sind das riesige Herausforderungen. Wir haben uns vom Beginn an des Veranstalters wirklich mit dem Thema Krise auseinandergesetzt, haben Krisenhandbücher oder ein ausführliches Handbuch verfasst und man hat sich auf alle Eventualitäten eingestellt. Mhm. Wenn es dann aber wirklich in der Form passiert, dann ist halt nochmal was anderes, was man gern vermeiden würde als ganze Branche. Aber es hat uns auch gezeigt, auf welche Schrauben müssen wir vielleicht noch leicht drehen, welche Partner sind so qualitativ gut, dass wir uns auf die verlassen können. Darum war es jetzt für uns wichtig, auch in dieser Phase, in der wir sind, unter Anführungszeichen wichtig, diese Krise jetzt zu erleben und darauf unsere Prozesse nochmal zu verbessern. Also wir sind da jetzt recht gut durchgekommen und wie gesagt, wir haben jeden einzelnen Kunden dann wieder gut aus den Regionen zurückgebracht. Mhm. Und natürlich haben wir auch bei den Buchungszahlen für Urlaubskulturistik, vor allem in der Türkei und Ägypten, auch, obwohl die ja nicht direkt betroffen waren, doch auch gewisse Einbrüche gesehen.
Okay, also ist das immer noch so? Weil das war ja auch ein Riesenthema. Dazu hatten wir ja auch Talks hier, ne, auf fvw.de. Mhm. Einmal mit Türkei-Touristikern und mit Ägypten-Touristikern, was ich sehr spannend fand, weil man viel gehört hat, dass auch beides total eingebrochen sei. Dann wurde in den Talks aber auch so ein bisschen Entwarnung gegeben, dass es ja eigentlich nur ganz am Anfang so dieser Effekt war und sich dann relativ schnell erholt.
Also wir haben diesen Effekt auf jeden Fall den ganzen März und auch noch quasi den ganzen April definitiv gesehen. Mhm. Und das hat sich sogar auf andere Zielgebiete auch ausgewirkt, nicht nur auf die, die in der geografischen Nähe sind, aber vor allem Ägypten und Türkei. Mhm. Und jetzt, vor allem seit die Reisewarnung für VAE wieder zurückgenommen wurde, geht es aus meiner Sicht wöchentlich gerade bergauf.
Okay.
Mhm. Wie sich die Last-Minute-Season dann auswirkt, das wissen wir alle nicht genau, aber im Moment sehen wir gerade einen Aufschwung. Mhm. Werden schauen, wie sich das weiterentwickelt.
Mhm. Und habt ihr das auch für die Malediven beobachtet, wie da so die Buchungsentwicklung war? Weil da natürlich dann viele Flüge über die Drehkreuze im Nahen Osten hingehen.
Ja, also wir haben deutlich weniger Malediven verkauft wie vorher. Die Maledivenbuchungen, die wir verkauft haben, hatten einen deutlich höheren Warenkorb, weil natürlich die Flugpreise teilweise komplett durch die Decke gingen.
Und dann habt ihr auch andere Routen wahrscheinlich angeboten, nicht
genau, also wir haben,
mit Umstieg in Dubai, sondern...
Genau, das haben wir zum Großteil komplett gestoppt und haben nur noch die Direktverbindungen oder die Verbindungen mit Türkisch genutzt. Es war generell ein recht geringes Portfolio zeitlang für Malediven da, verständlicherweise, weil halt viele Flüge dann nicht mehr möglich waren. Genau, aber nachdem jetzt die Reisewarnung wieder aufgehoben wurde, sieht man auch da wieder einen deutlichen Aufschwung und die Leute fliegen dann auch wegen dem Preis wahrscheinlich, dann auch wieder über die Emirate gerade. Also das hat sich seit der Aufhebung der Reisewarnung dann auch nochmal deutlich verbessert.
Okay, ja, immerhin.
Ja.
Und du meintest ja auch am Anfang, dass Spanien mit Kanaren zum Beispiel ja auch ein wichtiges Ziel bei euch ist. Habt ihr da dann einen deutlichen Aufschwung gespürt jetzt in letzter Zeit?
Ja, also wir haben auf jeden Fall für die Balearen und Kanaren einen Aufschwung gespürt. Wie gesagt, beim Veranstalter haben wir jetzt nicht diese langen Vergleichszeiträume, aber es hat sich gewisse Umsatz verlagert, nur nicht in der Form, dass jetzt quasi der klassische Ägyptenreisende dann automatisch auch nach Spanien reist, sondern da gibt es viele Leute aus meiner Sicht, die jetzt gerade noch an der Seitenlinie stehen, warten, wie sich die Situation entwickelt und dann entscheiden. Aber es hat trotzdem eine gewisse Umverteilung gegeben Richtung Spanien, aber nicht 1:1.
Und habt ihr schon Zahlen, wie sich das generell aufs Buchungsverhalten jetzt bei euch ausgewirkt hat im Vergleich zum Start bei euch im vergangenen Jahr?
Wir hatten die ersten Abreisen im April 2025. Das heißt, wir können das eigentlich schwer vergleichen.
Den März gibt es nicht als Vergleichsmonat.
Den März gibt es nicht. Da haben wir extrem hohes Wachstum von null an. Also da können wir uns schwer vergleichen als Veranstalter. Da kann wahrscheinlich, können die OTA-Zahlen dann eher was dazu sagen. Aber wir sind da einfach zu kurz, das noch am Markt, um da einen Vergleich ziehen zu können.
Aber gab es jetzt so Momente, wo ihr dachtet, so, oh Gott, wir sind jetzt irgendwie erst ein Jahr alt und haben jetzt hier schon so diese erste Krise, gab es da dann schon mal so ein bisschen Bauchschmerzen oder das ist wahrscheinlich noch ein zu nettes Wort? Oder wart ihr dann doch relativ entspannt, sofern man das sein kann?
Unter den Gegebenheiten waren wir relativ entspannt, weil wir uns auf die Prozesse, die wir vorbereitet haben, auch gut verlassen konnten. Mhm. Aber natürlich macht man sich Gedanken, okay, wie geht jetzt die Saison weiter? Also wird das ein gewisser Gewöhnungseffekt, unter Anführungszeichen, dass diese Krise jetzt da ist, die ja immer noch nicht gelöst ist? Da deutet jetzt einiges drauf hin, aber es ging eher vorwiegend darum, wie wird der Sommer, wie wird der Hochsommer? Werden wir noch verkaufen können oder sind die Leute komplett abgeschreckt? Mhm. Das macht einem natürlich als Geschäftsführer dann schon Sorgen, aber so wie wir aufgestellt waren, war das dann relativ schnell klar, dass wir alle daran glauben, dass die Leute noch verreisen wollen, auch diesen Sommer, und dass wir halt alles tun dafür, dass sie bei uns buchen.
Mhm. Und Last-Minute-Geschäft, merke das jetzt schon, kam jetzt so, dass jetzt in den letzten Wochen nochmal das Sommergeschäft angezogen ist?
Also beim Veranstalter sehen wir ganz klar, dass wir jetzt in den letzten Wochen stark Last-Minute-Buchungen sehen. Wie sich das dann jetzt für die Sommerferien nochmal speziell verhält, das kann ich jetzt noch schwer absehen, aber man sieht jetzt auf jeden Fall die letzten paar Wochen einen Anstieg für Last-Minute-Reisen und ich traue mir jetzt nicht, eine Prognose zu geben, wie gut der Last-Minute-Sommer wird generell im Markt.
aber kannst du einmal zusammenfassen, wieso die Stimmung dann jetzt bei euch ist? Wieder besser geworden oder immer noch vorsichtig, optimistisch, pessimistisch? Kannst du es einmal einordnen?
Für diesen Sommer, für dieses Jahr?
Ja. Oder generell.
Also bei uns ist es so, wir sind natürlich immer optimistisch, vorsichtig optimistisch, aber wir sind gerade viel im Doing und operativ am Arbeiten, das Team. Und das macht extrem viel Spaß, auch dieses, unter Anführungszeichen, sind wir nicht mehr so ganz neu, Veranstaltergeschäft voranzutreiben. Da merke ich wirklich den Enthusiasmus vom Team. Und seit die Reisen jetzt wieder ein bisschen besser verkauft werden, nach diesem Schock Anfang März, ist auch die Stimmung wieder besser. Aber wir sind optimistisch, diesen Sommer noch gut verkaufen zu können.
Okay, wunderbar. Dann gibt es ja, was ihr ja auch mal vor ein paar Monaten kommuniziert hattet, und wenn man auf eure Seite geht, also auf urlaubsguru.de geht, sieht man auch, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen Urlaubsguru Touristik und Urlaubsguru Touristik Premium. Da wollte ich gerne noch mal ein bisschen darauf eingehen, was da so der Unterschied ist. Steht das Premium für eine Luxusmarke oder wie differenziert ihr das?
Also beide Marken haben den Fokus Lifestyle, wie wir vorher schon erklärt haben. Also auch bei Urlaubsguru Touristik ohne Premium haben wir nur Häuser, die wir manuell kuratiert haben, die wir als gut empfinden, die gewisse Weiterempfehlungsquoten haben. Bei Urlaubsguru Touristik Premium gibt es einfach noch gewisse Mehrwerte, die Kunden dazu bekommen. Nämlich kostenfreie Stornierbarkeit bis 30 Tage vor Abreise, kostenlose Unbuchbarkeit.
Wie ist das bei Urlaubsguru Touristik mit Unbuchbarkeit und Stornierbarkeit geregelt?
Dort sind wir restriktiver. Also dort sind die Stornobedingungen laut AGBs und bei Urlaubsguru Touristik Premium kann man eben bis 30 Tage kostenfrei stornieren. Kriegt bei gewissen Destinationen eine Regenversicherung mit dazu. Das heißt, wenn es regnet in Spanien, kriegt man dann für die Regentage auch ein Geld zurück.
Ach, okay.
Das haben wir, glaube ich, als einziger Veranstalter. Will mir nicht.
Also ich habe das zumindest noch nicht gehört, aber das kann ja auch sein, dass ich es einfach noch nicht von anderen gehört habe. Ja. Aber das kommt mir auf jeden Fall nicht bekannt vor.
Das geben wir mit ins Paket dazu. Dann bei gewissen Destinationen geben wir Privattransfer automatisch dazu, statt Shuttle-Transfer. Wir haben eSIM-Karten dabei für Destinationen außerhalb der EU. Einfach, dass wir, also diese Mehrwerte sind automatisch bei Urlaubsguru Touristik Premium dabei und machen einfach als Paket dann nochmal einen Unterschied. Bei Urlaubsguru Touristik haben wir eher Basic-Paket, was aber auch einen sehr hohen Qualitätsanspruch hat. Bei Urlaubsguru Touristik Premium sind diese Mehrwerte mit inkludiert. Das ist der größte Unterschied.
Okay, und das schlägt sich dann im Preis nieder?
Genau, Urlaubsguru Touristik Premium hat auf jeden Fall einen deutlich höheren Warenkorb als Urlaubsguru Touristik. Und die Leute
entscheiden. Kannst du dann Zahlen nennen, wie viel höher der Preis so liegt?
Im Schnitt hat Urlaubsguru Touristik Premium ungefähr 20-30% höheren Warenkorb als Urlaubsguru Touristik.
Das habt ihr ja jetzt quasi ungefähr ein Jahr mehr oder weniger, nachdem ihr generell gestartet seid, eingeführt, richtig?
Genau, die zwei Marken. Ja. Die zweite Marke ging jetzt im Februar live. Bis dorthin hatten wir eine Marke. Und mit Februar haben wir diese Markenstrategie dann ausgerollt und sind mit zwei Marken live.
Und an wen denkt ihr da vor allem, so an welche Kundengruppe, die darauf besonders anspringen wird?
Also bei beiden Marken haben wir eben diese Lifestyle-affine Zielgruppe im Sinn, die auch Urlaubsguru generell hat. Also da unterscheidet sich die Zielgruppe gar nicht groß. Sehr stark auf dieses Instagrammable-Thema Boho-Hotels, aber nicht nur. Und bei der Premium-Marke zielen wir einfach auf Leute ab, die sagen, okay, ich will nochmal das extra mehr beim Urlaub haben, will diese Mehrwerte inkludiert haben, die dann, wenn man sie alle zusammenrechnet, dann als Gesamtpaket nochmal deutlich interessanter sein können. Und das ist ungefähr die gleiche Zielgruppe, aber je nachdem, welche Personen welche Wünsche haben, buchen sie dann halt eben das Basic-Paket oder das mit Premium.
Okay. Also man kann sagen, ich möchte Reise X auswählen und dann hat man bei Buchung der Reise dann die Wahl zwischen Urlaubsguru Touristik oder dann dem Premium.
Genau, wir haben bei,
Produkt?
Bei 95% der Hotels haben wir beide Marken.
Okay.
Und man kann eben das Premium-Paket nehmen oder das Basic, will ich eigentlich nicht in den Mund nehmen, weil das ist kein Basic-Paket, aber Urlaubskulturistik ohne Premium.
Mhm. Wer ist generell so eure Zielgruppe? Oder die größte Kundengruppe, wie auch immer? Oder die, die ihr habt und die, die ihr gerne hättet, falls sich das unterscheidet, wenn man es so sagen kann?
Also beim Veranstalter sehen wir schon stark, dass sich eben die Zielgruppe stark überschneidet. Auch natürlich, weil wir jetzt bis vor kurzem komplett im Eigenvertrieb waren mit der Urlaubsguru-Zielgruppe. Mhm. Ja, bei den Buchungszahlen sieht man stark, dass zwischen 25- und 40-Jährige buchen. Recht starker Familienanteil. Genau, also das ist so die Hauptzielgruppe. Mhm. Und die bewegt sich stark auch aus der Vergangenheit noch auf Social Media. Ist mit uns als Marke mitgewachsen mit Urlaubsguru und bleibt uns treu. Die Zielgruppe sehen wir auch beim Veranstalter und die deckt sich, glaube ich, mit der Urlaubsguru generellen Zielgruppe.
Okay. Und buchen kann man euch über drei eigene Seiten? Und
vier.
Okay, welche sind es nochmal?
Ja, genau? Urlaubsguru.de, Urlaubsguru.at, HolidayGuru.ch in der Schweiz und dann 5vorflug.de.
Okay. Und dann jetzt dann auch bei Check24 als Fremdportal. Dazu kam tatsächlich jetzt eine Kritik im Chat rein. Dass man Urlaubsguru bisher ja als Vorzeigeschiff für alle Touristiker gesehen habe, dass jetzt die Zusammenarbeit mit Check24 eine große Enttäuschung sei und dass man sich mit Check24 den Namen schnell kaputt machen könne. Mhm. Was sagt ihr dazu?
Also die Meinung sei dieser Person natürlich, also ich verstehe den Ansatz vielleicht, aber wir haben wirklich von Anfang an gute Gespräche geführt mit allen möglichen Playern. Mhm. Und wir können jetzt das nicht bestätigen, dass wir bei Check24 irgendwie da jetzt in die Brennnesseln greifen. Ich weiß nicht, wie die Sicht auf Check24 ist, der Kunden. Aber bisher, wenn wir auch die Gespräche hinter uns haben, war auch die Servicequalität sehr gut. Und das ist für uns auch extrem wichtig, dass natürlich in der Branche gewisse Leute Check24 als eventuell auch zu groß oder zu mächtig sehen, das kann ich irgendwie auch nachvollziehen, aber das war, also die Kritik kann ich nicht teilen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber
man muss ja fairerweise sagen, wie Daniel es zu Beginn gesagt hat, wir haben den Markt evaluiert, haben uns unterschiedlichste OTAs angeguckt, wir haben aber auch Gespräche mit Reisebüros geführt und ich glaube, man kann auch offen sagen, dass wir Beginn dieser Evaluation zuerst mit Reisebüros gesprochen haben. Und wir dann trotzdem, als wir alle Fakten zusammengelegt haben und auch geguckt haben, wer möchte wirklich mit uns zusammenarbeiten, war das größte Match bei Check24. Und aus der rein sachlichen Betrachtungsweise, die wir uns jetzt seit dem 20. April uns überhaupt eingestehen dürfen, kann ich nur von meiner Seite sagen, dass das eine sehr gute Kooperation ist. Und ich sage mal, in der Argumentation steht jetzt auch keine Begründung, warum Check24 jetzt von der Person so negativ gesehen ist. Also würde ich das einfach, wie Daniel auch gerade sagte, als Subjektivität nicht minder machen wollen, aber wir können rein aus unserer Subjektivität sagen, dass wir gerade keine Kritik zu äußern haben, sondern wir nutzen ja den Tag heute eher, das für uns als sehr frohe Botschaft zu verkünden.
Ja, definitiv. Wird dann ja auch jetzt kein Reisebüro für eine Check24 gut, heißt es jetzt gerade. Aber es wird ja jetzt auf jeden Fall dann auch Runde durch die Branche machen und dann wird ja jeder auslegen, ob es für ihn oder sie dann eine frohe oder nicht so frohe Botschaft ist. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass wir das hier besprochen haben und verkündet haben. Genau, nochmal zurück zu 5vorflug. Mhm. Da sind jetzt auch alle, da ist alles genauso integriert worden mittlerweile wie über die anderen Kanäle, egal ob eigen oder fremd. Richtig? Also ist genauso alles.
Das ist eine klassische Online-Buchungsplattform, auch mit einer Amadeus IBE. Mhm. Und wir sind jetzt gerade noch in den letzten Integrationsschritten. Das heißt, das Ziel ist es halt auch dort, den gleichen technologischen Unterbau zu haben, wie es jetzt bei den benannten Marken Urlaubsguru.de etc. ist. Mhm. Das ist aber gerade noch in der Mache, aber in absehbarer Zeit abgeschlossen.
Mhm. Und dadurch, dass ihr das gekauft habt, habt ihr auch Mitarbeitende von FTI in München übernommen, habt ihr erzählt, richtig, in dem Zuge?
Wir hatten in FTEs gesprochen, 2,5 FTEs zu dem damaligen Zeitpunkt mit übernommen. Das heißt wirklich nur eine kleine Gruppe, die wir brauchten, einfach um die Systeme mitunter zu verstehen. Mhm. Und jetzt ist die Integration halt abgeschlossen und können das auch mit dem klassischen Urlaubsguru-Know-how operativ stattfinden lassen.
Und wie viele ehemalige FTI-Leute habt ihr jetzt bei euch insgesamt?
Also wir sind jetzt beim Veranstalter, sind wir jetzt im Kernteam 4 Personen.
Mhm. Die alle von FDI kommen.
Kommen. Und natürlich, wenn wir, jetzt klingen wahrscheinlich bei vielen Leuten so, nicht die Alarmglocken, aber so, hey, 4 Leute können doch kein Veranstalter. Doch, also wir kriegen natürlich von Urlaubsguru als größere Company dann auch Hilfe und haben auch wirklich ein deutsches Service Center, was uns stark unterstützt in operativen Prozessen. Aber die 4 Personen machen das Kernteam aus und da sind wir sehr froh, dass wir die auch bekommen haben.
Und was habt ihr ja für Pläne, was die Mitarbeiterentwicklung angeht? Sollen es da noch mehr werden? Oder habt ihr das
gezogen auf den Veranstalter? Ja. Im Moment sehen wir jetzt keinen akuten Bedarf, sofort Mitarbeitende einzustellen. Natürlich, wenn wir wachsen, müssen wir natürlich auch gewisse Gegebenheiten schaffen. Und wenn die erfordern, dass wir auch Mitarbeitende dazu nehmen, dann werden wir darüber sprechen und da auch agieren. Weil das Wichtigste ist für uns, dass die Qualität passt gegenüber dem Kunden. Mhm. Und wir wollen jetzt nicht automatisch durch Mitarbeitende skalieren, sondern wollen mit eher wirklich eingeschliffenen, qualitativ hochwertigen Prozessen dann rangehen, ohne dass wir jetzt sagen, okay, so und so viel Millionen mehr Umsatz macht automatisch so und so viel mehr Mitarbeitende. Also das werden wir gut abwägen. Mhm. Die letzten Jahre waren für alle Touristiker nicht so einfach mit Corona und jetzt mit den Krisen. Das heißt, wir werden da sehr vorsichtig vorgehen, aber immer mit dem notwendigen Qualitätsanspruch.
Mhm. Okay, was ist euer Ziel mit Urlaubsguru Touristik? Wir haben ja eben schon darüber gesprochen. Da habe ich gefragt, ob ihr in die Top 5 wollt. Da hast du gesagt, ihr wollt auf die Top 1. ich hoffe, ich durfte das jetzt so sagen. Wie würdest du sagen, formuliert ihr so euer Ziel?
Also wir haben sehr, sehr, sehr großen Respekt vor den Top 5 oder auch vor den Top 10, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Aber natürlich muss man sich hohe Ziele stecken.
Ja klar, man muss ambitioniert sein.
Und wenn wir uns Ziele stecken, auch über die nächsten 5 bis 10 Jahre, dann kann man natürlich sagen, dass wir in die Top 5 wollen. Mhm. Und dann haben wir, glaube ich, auch alle nichts dagegen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dass wir auch Top-Veranstalter werden in Deutschland. Aber das ist ein langer Weg mit viel Schweiß und den wollen wir aber gehen.
Ist ja auch eine Kampfansage.
So würde ich es jetzt nicht verstehen. Also,
okay.
Ich glaube, wir müssen ja immer festlegen, Daniel spricht für den Reiseveranstalter, ich spreche heute hier auch für den OTA und es ist ganz wichtig, auch in der OTA-Welt mit den Partnern, das sind an der Hand jetzt knapp 60 Veranstalter, die bei uns gelistet sind, wo UGT dann mit seinen 2 Marken einfach auch gelistet ist. Bei uns kann der Kunde sortieren, das heißt, da gibt es jetzt auch keine Vorausstellung, dass jetzt UGT höher gerankt ist, sondern in der Offerbox bei uns ist preissortiert, das heißt, da ist auch einfach der Anspruch. Und Daniel kennt die Zahlen, was die Top 5 bei uns machen. Von daher mache ich es mal mit dem Zwinker-Smiley. Haben wir noch ein paar Meter zu gehen.
Ja.
Aber ich bin da komplett bei ihm. Wir brauchen ambitionierte Ziele. Und wir wollen ja auch einfach das Asset, was wir haben, nämlich diese Kundennähe, die wir uns jetzt seit Jahren aufgebaut haben. Da startet Urlaubsguru Touristik ja auch einfach nicht bei Null. Ist jetzt kein klassischer Veranstalterstart, wo wir sagen, wir machen jetzt wirklich, fangen bei 0,0 an, sondern wir nutzen ja das Urlaubsguru-Netzwerk, wir nutzen unsere Urlaubs-Community. Du hast ja gerade Social Media schon angesprochen. Ja. Und wir sehen schon in dieser KI-Revolutionszeit gerade die Kundennähe als wirklich großes Asset, dass wir verstehen, was der Kunde möchte, um dann auch die richtigen Produkte zu erschaffen, um diese Kundenbedürfnisse zu befriedigen.
Mhm. Okay, wunderbar. Ja, also wir nähern uns jetzt hier tatsächlich schon dem Ende. Also ich würde euch jetzt nochmal, ich habe noch eine Abschlussfrage für euch. Ich würde euch aber nochmal die Möglichkeit geben, noch etwas loszuwerden, was ihr vielleicht noch loswerden wollt, in 1, 2 kurzen Sätzen, wenn es da was gibt.
Jetzt aus dem Stegreif.
Wenn nicht, dann komme ich mit meiner Abschlussfrage.
Nee, dann möchtest du noch wen grüßen?
Ja, Grüße an mein Team auf jeden Fall. Okay. Grüße ans generelle Urlaubsguru, Holiday-Guru-Team, 5er-Flug-Team.
Ja.
Also liebe Grüße nach Holzwickede und Co.
Ja.
Von uns beiden wahrscheinlich.
Und von mir vielleicht abschließend, ich meine, du hast ja gerade die Kommentarspalte schon angesprochen. Also wir sind auf jedem Kanal erreichbar. Das heißt, ich freue mich da auch gerne über jegliche E-Mail, jede Kontaktaufnahme über LinkedIn und Co., dass wir einfach in den Austausch gehen. Also ich würde mir einfach da den Diskurs, der uns gesellschaftlich ja gerade fehlt, einfach, dass wir den nutzen und einfach uns erlauben, gegenseitig die Standpunkte auszutauschen mit dem Ziel, ich muss jetzt niemanden da von meiner Meinung überzeugen, aber wir möchten als Urlaubsguru auf jeden Fall jedem die Chance geben, gehört zu werden und wir würden auch gerne verstehen, warum jetzt vielleicht jemand uns jetzt, der uns die letzten Jahre eher als Positivbeispiel genommen hat, jetzt aufgrund der Kooperation mit Check24 jetzt gerade anders sieht. Da würde ich mich sehr freuen, wenn wir in den Austausch gehen können.
Mhm. Okay, ja, das ist doch eine gute Idee. Austausch ist immer gut. Genau, als Abschluss, was Persönliches, was ist so euer persönlicher Tipp, wo man 2026 unbedingt Urlaub machen sollte? Vielleicht auch ein Geheimtipp, was jetzt nicht so zu den Top-Zielen gehört, wo eh jeder hinfährt.
Also für mich ist es ein bisschen aufgelegt, weil wir sehen gerade...
Sag doch, wo du hinfährst.
Ja, ich habe eine große Liebe, die natürlich immer genannt werden muss bei mir, und die ist Las Vegas. Also ich glaube, ich bin jetzt dann zum 11. Mal schon in Las Vegas dieses Jahr. Oh. Aber ich sehe gerade bei uns stark das Trendgebiet, was jetzt auch schon die letzten Jahre ein bisschen im Trend ist, Albanien. Mhm. Ist auch über Urlaubsgut-Touristik buchbar. Und wir sehen da definitiv jetzt auch einen Aufschwung für diesen Sommer. Also ich kann auf jeden Fall empfehlen, Albanien. Und das wären meine zwei Tipps, Las Vegas und Albanien.
Und bei dir?
Ja, also ich kann auf jeden Fall jedem nochmal den Urlaubsguru Instagram-Account gerade ans Herz legen. Ein paar Kollegen sind gerade...
Für Reiseinspiration?
Ja, dass sie nochmal gucken, wie schön es auf Island ist. Also wer wirklich wenig Lust auf viele Menschen hat und lieber mit Geysiren seine Ruhe haben will...
Ja, das ist eure Community-Reise gerade gewesen,
korrekt. Oder ist jetzt gerade unterwegs, jetzt grade, sind gerade jetzt wirklich live unterwegs. Das heißt, authentischer Content da einfach mal zum Checken. Und ich persönlich darf das erste Mal mit meiner Familie jetzt nach Portugal reisen. Azoren und Co. Von daher, das wäre jetzt kein Geheimtipp. Aber das sind meine Urlaubspläne für den Sommer.
Okay, super. Ja, dann vielen Dank für die persönlichen Urlaubstipps. Und auch danke generell, dass ihr da wart. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch.
Vielen Dank.
Danke für die vielen Infos und die schönen Einblicke. Danke auch an unseren Technikdienstleister WeStream, der hier im Hintergrund alles zusammenhält und zusammengehalten hat. genau, und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wie es weitergeht bei uns im Studio. Und zwar am Freitag, übermorgen, am 22. Mai, haben wir wieder zwei sehr spannende Gäste bei uns. Und zwar den DRV-Präsidenten Albin Leudel und Oliver Rengelshausen, den Vorsitzenden des DRV-Digitalausschusses. Und da geht es dann so ein bisschen darum, wie der DRV jetzt in die KI-Offensive gehen möchte. Genau, also es lohnt sich auf jeden Fall, da auch wieder einzuschalten.
Das war Travel Talk at FVW, unterstützt von AIDA Cruises und Reiseland. Danke fürs Zuhören. Weiterhören geht natürlich auch hier in der Audiothek von FVW Travel Talk. Produziert in Zusammenarbeit mit Travelholics Media.